Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Können Kunstmuseen in Deutschland Mitte Februar wieder öffnen? Machen Wörter glücklich? Und wer bekommt in diesem Jahr den Kleist-Förderpreis für junge Dramatik? Themen dieser Stunde. Kaum noch ein Tag vergeht, an dem Kunst- und Kulturinstitutionen in Deutschland die Politik nicht dazu aufrufen, eine priorisierte Wiedereröffnung mit Hygienekonzept zu erlauben. Die Berliner Akademie der Künste hat das heute in einem Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters formuliert. Das Fehlen kollektiver ästhetischer Erlebnisse und Diskursmöglichkeiten im öffentlichen Raum schädigt das demokratische Miteinander langfristig in nicht absehbarem Ausmaß. So ähnlich hatten es kürzlich die Galeristin Julia Stoschek und die Chefin der Kunstsammlung NRW Susanne Gensheimer gefordert. Eva Kraus, Intendantin der Bundeskunsthalle Bonn, hatte in Fazit beigepflichtet.
Ich glaube, für unsere Seele, für unser Wohlsein, für unsere Kultur ist es unbedingt wichtig, dass diese Häuser, dass diese Ausstellungen, dass diese vielen Angebote wieder gesehen werden können.
Mehr als ein Dutzend deutsche Museen haben mit diesem Wunsch eine Einladung zum Gespräch an die Kulturstaatsministerin und die Kulturministerin und Minister der Länder ausgesprochen. Sie wird auch von Yilmaz Çivior unterstützt, Direktor des Museums Ludwig in Köln. Guten Abend.
Guten Abend.
NRW-Kulturstaatssekretär Klaus Kaiser ließ heute wissen, nach Ende der derzeit geltenden Bestimmungen, die ja populärerweise Lockdown genannt werden, sei es schneller möglich, Bibliotheken und Museen wieder zu öffnen. Macht Ihnen das Mut?
Ja, das macht mir auf jeden Fall Mut. Das ist aber nicht das erste Mal, dass ich das höre, sondern wir sind als Museumsdirektorinnen und Direktoren NRW im engen Kontakt mit Frau Pfeiffer-Pönsken, der Kulturministerin. Die hat das schon auch in mehreren Gesprächen, die auch schon vor Wochen stattgefunden haben, gesagt, dass sie das auch weiterhin, also auch in den größeren Zusammenhängen mit der Kanzlerin, dass das auch Themen sind, dass zuerst die Museen, dass die vor den darstellenden Künsten wieder öffnen können, einfach aufgrund der unterschiedlichen Situationen.
Lassen wir uns doch mal in diese unterschiedlichen Situationen gucken. Die Museen haben ja auch im Frühjahr, im Sommer ausgefeilte Hygienekonzepte vorgelegt, genauso wie die Theater. Was ist für Sie dann nochmal wirklich schlagkräftig? Warum eine Priorisierung für die Museen auch eine kluge Entscheidung ist? Was ist für Sie das Wichtigste?
Dazu muss man sagen, dass man auch nicht alle Museen über einen Kamm scheren kann. Das macht auch die Ministerin nicht. Also Technikmuseen, wo man beispielsweise Dinge anfasst, die vielleicht von den Räumlichkeiten anders sind, da muss man wieder andere Hygienekonzepte entwickeln. Aber wenn Sie zu uns ins Museum Ludwig kommen, das sind riesige Hallen und da fällt es uns leicht, pro Besucherin, pro Besucher bestimmte Quadratmeterzahlen festzulegen und die auch einzuhalten. Wir werden ein Ticketsystem einführen mit Zeitfenstern. Und auch da ist es ein leichtes, eine Zurückverfolgbarkeit beispielsweise zu gewährleisten. Das heißt, wir können gewährleisten, dass bei uns die Ansteckungsgefahr extrem niedrig ist. Hinzu kommt die Klimaanlage, die die Luft permanent umwälzt. Aber das waren ja auch in den Anfängen gar nicht unbedingt die Themen, die anstanden, sondern es ging eher darum, wie kamen unsere Besucherinnen und Besucher her, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn aber der Lockdown gelockert wird, und das hoffen wir ja, dass das ab Mitte Februar der Fall sein wird, dann sind die Museen auch die ersten, die wieder öffnen können. Sie haben bei uns mehr Platz sicherlich als im Kaufhaus, die ja noch lange geöffnet waren, als die Museen schon geschlossen hatten.
Andy Warhol, der ist ja seit Mitte Dezember der Mittelpunkt bei Ihnen im Museum Ludwig. Lassen Sie uns doch mal ins praktische Leben eines Museums derzeit schauen. Müssen die Exponate mit der offiziellen Schließung Mitte April weiterreisen oder können Sie die Ausstellung verlängern, falls die Museen bis dahin eben wieder öffnen dürfen?
Ich gehe im Moment davon aus, und das sind ja auch die aktuellen Verlautbarungen und Bestimmungen, dass wir ab Mitte Februar wieder öffnen. Und das heißt, wir hätten dann noch 2 Monate die Ausstellung zeigen zu können. Und wir haben auch verlängerte Öffnungszeiten jetzt schon beschlossen. Das wird nicht alles kompensieren, aber uns ist es natürlich ein großes Anliegen, dass so viele Menschen wie möglich diese wirklich wichtige Ausstellung sehen können.
Apropos Verluste, Fazit berichtet natürlich seit letztem Frühjahr immer wieder über Verluste der Museen, vor allem eben durch die fehlenden Eintrittsgelder. Aber wenn wir jetzt die Gelegenheit haben oder Sie uns die Gelegenheit geben, Vorarbeiten, Transportkosten, Versicherungen etc. pp. Mal zusammenzuzählen, was kostet eigentlich eine Ausstellung? Was geht jetzt finanziell verloren, wenn die Zuschauer fehlen?
Ja, das ist eine relativ hohe Summe, wobei alles ist relativ. Wir verlieren im Monat hochgerechnet circa 80.000 Euro. Was aber mein Thema oder unser Thema am Museum Ludwig viel stärker ist als der ökonomische Verlust, ist natürlich der gesellschaftliche Verlust. Also eine solche Ausstellung wie die jetzt von Andy Warhol, die letzte hat es vor 30 Jahren gegeben, die letzte Retrospektive im Museum Ludwig. Also das wäre wirklich ein großer, einfach ideeller Verlust, wenn diese Ausstellung nicht gesehen werden könnte. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Mitte Februar dann das Haus wieder geöffnet ist. Bin allerdings natürlich gleichzeitig auch in Gesprächen mit den Partnerinstitutionen in Toronto und in Aspen. Da wird die Ausstellung danach hingehen, ob wir nicht gemeinsam an einer Verlängerung in Köln auch schon arbeiten können. Das ist nicht ganz einfach, weil die Ausstellung wurde schon verlängert für London, weil da war sie ja auch im Lockdown. Aber die Kolleginnen und Kollegen an den anderen Institutionen sind sehr kooperativ.
Hat das so einen Dominoeffekt?
Absolut, da sprechen Sie etwas an. Sie müssen sich vorstellen, alle Häuser oder die meisten haben auf 1-2 Jahre ihre Ausstellungen geplant und schon in der Regel ein Jahr im Voraus natürlich die Leihverträge hinausgeschickt, den Transport angefangen zu planen, die Versicherung. Das muss alles immer wieder aufs Neue dann verschoben werden, beziehungsweise wir sind ja ein städtisches Museum, teilweise müssen wir Dinge dann neu ausschreiben. Deshalb werde ich immer nervös, wenn ich gefragt werde, Herr Givio, Sie haben doch jetzt bestimmt viel Zeit im Lockdown. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Wir rotieren hier also das Team des Museums Ludwigs ganz schön, um einfach hinterherzukommen. Wir haben ja schon Ausstellungen verlängert, wir haben Ausstellungen schon verschoben. Das bedarf viel, viel mehr Energie und Zeit als der reguläre Betrieb, den wir sonst haben.
Wir haben ja mit Ihnen auch Gelegenheit zu fragen, wie es anderswo aussieht oder aussehen könnte. Sie sind zum künstlerischen Leiter des Deutschen Pavillons auf der Biennale in Venedig berufen worden. Die wird jetzt 2022 stattfinden. Sehen Sie bis dahin nicht nur in Italien Sonne?
Ich liebe die Sonne und bin auch sicher, dass 22, dass dann hoffentlich auch die Sonne scheinen wird. Aber Sie sprechen natürlich etwas an, was schon entscheidend ist. Uns fehlt natürlich auch hier Zeit. Also wir hatten schon einen Flug gebucht und Hotels gebucht in Venedig. Aber noch schwieriger als ich haben meine Kollegen von der Architekturbiennale ist, die ja schon dieses Jahr im Mai, also 21, den Architekturbeitrag zeigen. Ich habe zumindest noch ein Jahr länger Zeit.
Sagt Yilmaz Çevior, Direktor des Kölner Museums Ludwig, über Kunstinstitutionen im Lockdown. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Sehr gerne. Vielen Dank. Dankeschön.
Kunst für all die, denen es zurzeit schwerfällt, ein Licht am Ende des langen Tunnels zu sehen, oder für Menschen, denen zutiefst bewusst geworden ist, dass ein Leben ohne Kultur möglich, aber sinnlos ist. Für die gibt es zum 58. Geburtstag des deutsch-französischen Élysée-Vertrags ein bewegtes Bilderlexikon. Gerd Brendel hat es sich vorführen lassen, bevor es morgen online geht.
Wir brauchen in unsere Welt schöne Worte, schöne Energie, gute Laune, gute Luft. Das ist ganz, ganz klar in dieser Corona, wo alles ziemlich schwer ist und schrecklich ist.
Corona-Zeiten, in denen wie viele andere auch Luc Paquier, Leiter des Centre Français du Bel-Art in Berlin, zu Hause im Homeoffice sitzen muss, mit dem Internet als dem einzigen Fenster zur Welt. Paquiers Antwort auf den Mangel lautet www.eurograph.art.
V wie Vulva.
M wie Miteinander.
I comme Insoumission.
U wie Utopie.
T comme Tendresse.
L comme Langue.
Eine Homepage, die Videoclip für Videoclip lauter schöne Wörter zum Klingen und Sehen bringt. Und weil Luc Paquier ein gemeinnütziges deutsch-französisches Kulturprojekt leitet, sind es ausschließlich deutsche und französische Begriffe. 2x26. Für jeden Buchstaben im Alphabet jeweils ein Videoclip von einem deutschen und einer französischen Künstlerin. schön. Nur was ist ein schönes Wort?
Ich habe ein super interessantes Gespräch gehabt mit einer Performerin aus Frankreich, die heißt Rebecca Chaillon, und die hat sofort gesagt, ich finde dieses Projekt toll, aber ich würde ganz gern über Rage etwas berichten. Okay, ist Wüten ein positives Wort oder nicht? Im Wut steckt sich auch ganz, ganz viel Energie, Lust, etwas besser zu machen, sich zu kämpfen für den Recht.
Chaillons Wutbeitrag zeigt allerdings keine rasenden Kämpfer für eine bessere Welt, sondern eine Frau in der Badewanne, die sich anderthalb Minuten lang in Rage frisst und säuft mit Seife, Shampoo, Bier und einem Wurstring, bis der Schaum vor ihrem Mund Blasen schlägt. Ähnlich heiter absurd übersetzen auch die anderen Autoren, Autorinnen die selbst gewählten Begriffe. Um Chaillons Filmchen zu sehen, muss der User den Begriff Rage, Wüten, eintippen oder ein ganz anderes Wort und hoffen, dass es irgendwann an zweiter, dritter oder vierter Stelle abgespielt wird. Denn
ich wollte, dass unsere Zuschauer aktiv sind und nach einem Worten einfach denken und schreiben.
Ganz gleich, welches Wort? Hässlich oder... Und wenn sich kein passender Film findet, wird ein Titel mit demselben oder ähnlichen Anfangsbuchstaben abgespielt.
Für jedes Wort, das generiert eine Playlist.
Ich tippe Krieg in die Suchmaske und bekomme Kontakt von Martin Clausen zu sehen. Hände, die sich einen unsichtbaren Gegenstand weiterreichen. An zweiter Stelle kommt dann der Wutfilm. Vielleicht aber auch ein ganz anderer Clip. Wie der Algorithmus meine Playlist generiert, bleibt ein Geheimnis. Ganz wie beim planlosen Surfen auf Internetplattformen, wo auch ein Clip nach dem anderen abgespielt wird. Nur hier verliere ich mich nicht in sinnlosen Werbebotschaften, sondern in nachdenklichen, absurden, heiteren Kurzfilmen. Cello, Soli, rauschende Wildbäche, Kurzinterviews, Tanzeinlagen, alles ist dabei.
Reise! Reise!
Zu R, wie Reisen, lässt Monika Gintersdorfer drei Künstler mit ihren Rollkoffern Hip-Hop tanzen. Der Begleittext erzählt von den schikanösen Visabestimmungen für afrikanische Kunstschaffende.
V wie Vulva
hat sich das Performance-Kollektiv Shishi Pop ausgewählt.
Aber in Europa gab es eine Zeit, in der alte Frauen ihre Röcke gehoben und ihre nackte Vulva den Blicken entgegengestreckt haben.
Und die Performerin Antonia Bär lässt zu S wie schön Blumen sprechen.
Blumen sind schön.
Nicht nur Blumen. Auch das Internetprojekt Eurograph verdient das schöne Adjektiv. Ein Projekt, das selbst schlechte Laune in heitere verwandelt, mit Ausblicken in eine Welt, in der längst nicht alles schön ist, aber vieles schöner sein könnte.
Die Geste wirkte offenbar stärkend und machte die Betrachtenden froh. Wer seinen Lebenswillen verloren hatte und auf diese Weise getröstet wurde, begann innerlich zu lächeln.
Eurograph, ein optimistisches Kunstprojekt zu erleben, ab morgen mit dem Klick auf eurograph.art. Ein Hochhaus aus Beton. Darin lebt Kitty mit ihrer Mutter, ihrer Großmutter und einige Stockwerke über ihr dem Mann, von dem sie ein Kind erwartet. Will sie es bekommen oder nicht? Für ihr Stück Kill Baby wird Ivana Sokola in diesem Jahr mit dem Kleist-Förderpreis für junge Dramatikerinnen und Dramatiker ausgezeichnet.
Und dann sage ich, sowas zum Beispiel, da ist was einfach weggesegelt. 12 Stockwerke sehen von unten aus wie ein Legoturm. Ein Laken wird von den Leinen gerissen und schwebt schwankend wie ein junger Geist zwischen den Blöcken, den Bäumen entgegen, die stumm aushalten, um dann wieder aufgefangen zu werden und dahin zu fliegen, wo wir nicht mehr sehen können. Anders ist mit einem Körper, einem Kleinen, der kaum was kann, kaum was dafür kann, kaum gekonnt werden kann, aber zu alt ist, um einfach davon zu fliegen oder zu fallen, geschweige denn zu springen.
Aus Kill Baby von Ivana Sokola, 1995 in Hamburg geboren, hat sie mit der Performancegruppe Signer zusammengearbeitet, hat aber auch selbst im Theater schon Regie geführt und diesen kleinen Eindruck ihres Stücks eingelesen für uns. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, Glückwunsch erstmal.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Es ist immer noch sehr überraschend und aufregend, aber ich freue mich sehr.
Junge, schwangere Frauen im Zwiespalt in den letzten Jahren haben auch gerade in den letzten Monaten Filme das thematisiert. Warum ist das für Sie als Dramatikerin wichtig?
Mich hat in der Situation vor allem interessiert, dass es für diese Figur, die ich da beschreibe, diese Schwangerschaft ein Hindernis ist eigentlich für das Leben, wie sich das sonst vorstellt. Also ein, sagen wir mal, Schicksalsschlag, der in dem Alter, also die Figur, ich setze die mit 17 Jahren an, wo man sich vielleicht fragt, wie das Leben jetzt losgehen soll, wie es nach der Schule aussieht, wie auch immer, und die jetzt durch diese ungewollte Schwangerschaft sich genau das fragen muss: Wer werde ich sein? Kann ich mich da selbst weiter verwirklichen oder entscheide ich mich, dieses häusliche Leben zu führen, das Kind zu bekommen und das hinzubekommen? Vor allem, weil es in dem Stück auch für Mutter und Großmutter selbst auch die Frage war, die auch sehr früh Mutter geworden sind und für die das, wie man im Stück erfährt, eigentlich das Hindernis war, was sie genannt hat, das Leben so zu leben, wie man es sich vielleicht vorstellt in dem Alter.
Und ist das für die drei etwas Verbindendes oder etwas Trennendes?
Also es ist, denke ich, anfangs eher verbindend, auch weil Mutter und Großmutter auf Kitty eben zukommen mit all ihren Ratschlägen und Erinnerungen, die sie so haben, die aber für Kitty, wie ich das versucht habe zu zeigen, eher so eine Vergangenheit sind, die sich weiter aufbildet auf die Zukunft und einen Kreis darstellt, aus dem sie vielleicht jetzt eher rausbrechen möchte.
Welche Rolle spielt der Mann oder Männer in diesem Stück?
Also für Kitty ist, denke ich, dieser Mann, also Mike heißt der, der im 10. Stock wohnt. Und im Laufe des Stücks gibt es auch Momente, wo sie auf ihn wartet, wo sie eine Verabredung hatten, aber er kommt nicht. Und ich denke, dass sie sich vielleicht erhofft, dass irgendeine Art Liebe sie rettet. Also dass Mann und die Fürsorge, für die er sich entscheiden könnte, einen Ausweg darstellt und dass jemand kommt und sagt, wir machen das zusammen, du bist da nicht alleine, was aber in dem Stück nicht passiert.
Zum Preis gehört ja, dass Ihr Stück auch am Staatstheater Mannheim-Ur aufgeführt wird, in der Regie von Sapir Heller. Hätten Sie gern selbst die Regie übernommen?
Nee, auf keinen Fall. Ich habe jetzt beim Schreiben von dem Stück auch nicht so deutliche Bilder gehabt. Also ich finde es eigentlich immer spannend, wenn man so eine Lücke lässt in der Vorstellung, die jetzt gefüllt wird von jemandem. Und bin auch sehr gespannt, wie die Sapir Heller mit der Sprache des Stücks umgeht und freue mich da eigentlich eher auf die Umsetzung, vielleicht neue Gedanken.
Das heißt, auch ein Austausch zwischen ihr und ihnen ist eigentlich gar nicht das, was sie wollen, sondern sie möchten ganz erwartungsfroh in die Uraufführung gehen.
Teils, teils. Also ich würde auf den Proben, denke ich, falls ich dabei bin, nicht unbedingt was sagen wollen, weil ich auch in die Gefahr sehe, dass Leute denken, man müsste irgendwas erfüllen, weil, glaube ich, andere Autorinnen da eher sind, dass sie vielleicht so eher enttäuscht sind, wenn das Bild, was man hat, nicht erfüllt wird. Aber ich könnte mir das so vorstellen, dass man im Vorfeld vielleicht eher spricht und dann macht sie es hoffentlich gut. Und ich bin, ja, lass mich da gerne überraschen.
Wie lange die Theater in Deutschland noch im Lockdown sein werden, das weiß niemand. Wie steht es seit fast einem Jahr um Sie? Sie haben gesagt, dieser Preis ist immer noch eine Überraschung für Sie. Wie geht es Ihnen überhaupt emotional und finanziell in diesem Jahr, wenn ich so neugierig sein darf?
Nee, alles gut. Ja, also ich hatte das Glück, dass ich im Februar des letzten Jahres noch einen anderen Job gefunden habe. Also ich studiere noch Szenisches Schreiben an der UdK, arbeite bei Zeit Online am Newsdesk, schreibe also Nachrichten, was dann natürlich in der Krise ein sehr sicherer Job ist. Und das heißt, das Finanzielle ist nicht so der Punkt, aber natürlich ist schon die Frage, wie sich das entwickelt, auch nach dem Studium zu starten in diese Szene, wo die Theater vielleicht sich die Uraufführungen von noch unbekannten Autoren und Autorinnen eher sparen und wo kleine Bühnen, die das eher tun würden, immer noch geschlossen sind. Sodass dieser Preis mit der Uraufführung auch nochmal eine Sichtbarkeit für neue Dramatik ermöglicht, die sonst vielleicht immer noch nicht da sein wird, weil die Umstände das noch nicht ergeben. Von daher ist das auch die große Erleichterung, dass mit der Uraufführung im September, dass man sich eigentlich sicher sein kann, da passiert was. Und das ist noch eine Aufmerksamkeit, die trotz der Umstände möglich ist.
Ivana Sokola, sie erhält in diesem Jahr den Kleist-Förderpreis für junge Dramatikerinnen und Dramatiker. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und toi, toi, toi.
Vielen Dank für das Gespräch.
Weiter geht's mit Oliver Thoma.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die US-amerikanische Konzeptkünstlerin Adrian Piper bekommt den Goslarer Kaiserring 2021, einen der renommiertesten Kunstpreise der Gegenwart. Piper schaffe Kunstwerke in vielen unterschiedlichen Medien, so die Jury. Darunter seien Collagen, Installationen an Orten und auf Video sowie Audioarbeiten. Die 1948 in New York geborene Piper lebt und arbeitet in Berlin. Auf der Biennale von Venedig wurde sie 2015 mit dem Goldenen Löwen als beste Künstlerin ausgezeichnet. Die Lyrikliebhaberin und Mäzenin Ursula Heusgen ist tot. Die Münchnerin starb im Alter von 78 Jahren, wie das von ihr 2003 gegründete Lyrikkabinett mitteilte. Heusgen habe Dichterin und Dichter und ihr Werk auf vielfältige Weise gefördert. Diese Begeisterung für die Dichtung wolle man weitertragen. Das Herzstück des Lyrikkabinetts ist eine öffentlich zugängliche Bibliothek mit mehr als 65.000 rein auf Poesie konzentrierten Medien, die zweitgrößte Spezialsammlung Europas. Für ihr Engagement wurde Ursula Heusgen vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bayerischen Verdienstorden und dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Das Foto eines Prominenten darf von Medien nicht zum Ködern von Lesern oder für Werbezwecke benutzt werden, wenn der Prominente im Artikel überhaupt nicht vorkommt. Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Geklagt hatten der Schauspieler Sascha Hehn, mit dem für ein Gewinnspiel geworben wurde, und der Moderator Günther Jauch. Kerstin Annaber.
Die Zeitschrift TV Movie hatte auf Facebook Fotos von Günther Jauch, Joko Winterscheid, Stefan Raab und Roger Willemsen abgebildet. Mit dem Hinweis, einer der vier Prominenten sei an Krebs erkrankt. Durch Anklicken gelangten die Leser zu einem Bericht, in dem über die Erkrankung von Willemsen berichtet wurde. Jauch hingegen wurde nicht mehr erwähnt. Das Oberlandesgericht Köln sprach Jauch eine Entschädigung von 20.000 Euro zu. Der Grund: Sein Bild sei ungefragt im Rahmen eines sogenannten Clickbaitings, also dem Ködern von Klicks, verwendet worden. Der Bundesgerichtshof bestätigte nun das Urteil.
Im Streit um Urheberrechte haben sich das Internetunternehmen Google und französische Verleger geeinigt. Sie unterzeichneten ein entsprechendes Abkommen, wie beide Seiten mitteilten. Katrin Hondel.
Für die Vergütung wurden mehrere Kriterien festgelegt. Die Höhe richtet sich unter anderem nach den monatlichen Klickzahlen, der Auflagenstärke der Zeitungen und dem, wie es wörtlich heißt, Beitrag zur politischen und allgemeinen Information. Die Einigung ist hart errungen. Zuvor waren die französischen Verleger im Urheberrechtsstreit juristisch gegen Google vorgegangen und hatten gewonnen. Das Pariser Berufungsgericht hatte im vergangenen Herbst entschieden, dass der Internetkonzern mit den Verlegern verhandeln muss.
Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste bekommt in diesem Jahr insgesamt 1,5 Millionen Euro mehr als 2020. Das teilte die Stiftung mit. Das Geld wird aus dem Etat von Kulturstaatsministerin Monika Grütters zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung zeige den Stellenwert der Provenienzforschung, hieß es. Das 2015 gegründete Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg ist in Deutschland zentraler Ansprechpartner beim Thema Raubkunst.
Der junge deutschsprachige Film. Nirgendwo steht er so im Mittelpunkt wie beim Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken. Seit Samstag berichtet Deutschlandfunk Kultur über das komplett digitale Angebot in diesem Jahr. Einer der Dokumentarfilme im Wettbewerb heißt Dear Future Children. Drei junge Frauen in Chile, Uganda und Hongkong erzählen, warum sie Aktivistinnen gegen Ungerechtigkeit, Klimawandel und das chinesische Regime geworden sind.
When you fucking lie to the young people, you will find our answer on the streets. We're just really tired. But not tired of being on the streets and protest. We're just tired of these lies, this constantly lying.
Aus Dear Future Children, die erste Dokumentation in Spielfilmlänge von Franz Böhm. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie sind Sie und die vielen, vielen Menschen, die an diesem Film mitgearbeitet haben, auf Rayen, Hilda und Pepper gestoßen?
Wir hatten als Team eine sehr, sehr intensive Recherchephase, wo unser Team mit unglaublich vielen Journalisten, Aktivisten, Filmschaffenden vor Ort gesprochen hat. Und wir wollten drei untereinander sehr unterschiedliche Aktivisten weltweit finden, die diesen modernen, jungen Aktivismus so gut wie möglich repräsentieren und haben uns dann vor Ort für eben Hilda, Rayen und Pepper entschieden, die für uns diesen Mut und diese Wucht des jungen Aktivismus am besten repräsentieren.
Die Kamera begleitet die drei in loser Reihenfolge. Deutlich wird, zumindest ist das für mich beim Angucken deutlich geworden, wie sie leben und dass sie sich aus Verantwortungsgefühl engagieren. Je länger der Film dauert, desto klarer wird aber auch, dass vor allem staatliche Brutalität ihnen immer größere Angst macht, dass sie sich dann dadurch auch überfordert fühlen. Welchen Zeitraum umfasst Ihr Film?
Wir haben angefangen zu drehen im August 2019 und waren dann tatsächlich im Juli 2020 auch nochmal in Hongkong bei unserer Protagonistin dort und haben dort auch die wirklich dramatischen Auswirkungen des Nationalen Sicherheitsgesetzes mitbekommen.
Der Film arbeitet ja mit Fernsehbildern, mit kurzen Videos, aber er begleitet die drei auch. Und die Bilder, wie Sie gerade eben schon sagten, der Gewalt in Chile und in Hongkong, wie sind die genau entstanden?
Wir haben die Aktivisten, unsere Protagonisten, über einen längeren Zeitraum begleitet und waren dort auch an der sogenannten Frontline mit dabei. Unser Ziel war es natürlich, das Leben dieser Aktivisten komplett zu erfassen, nicht nur die schwierigen Momente zu Hause, nicht nur das Gespräch mit den Freunden, sondern eben auch die Arbeit bzw. den Aktivismus an der Frontline. Für uns war völlig klar, dass wir da auch mit dazu müssen. Und dort sind dann auch diese wirklich teilweise sehr brutalen Bilder entstanden.
Wie gefahrvoll war das für Sie, für die, die hinter der Kamera standen?
Wir haben uns als Team da sehr umfassend drauf vorbereitet und konnten daher die Gefahr und das Risiko auf ein Minimum reduzieren. Für uns war aber auch völlig klar, wenn wir diesen Film so machen wollen, dann können wir da nicht davor zurückschrecken, sondern müssen wirklich bei allen Bereichen auch dabei sein. Das ist, glaube ich, auch eine Verantwortung, die wir gegenüber unseren Protagonisten tragen. Und ich kann nur sagen, dass unser Team auch mit vielen lokalen Filmschaffenden zusammengearbeitet hat, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, ob angesichts eben auch gerade der Gewalt oder der Androhung von Gewalt Ihr Film vielleicht die Botschaft haben könnte, dass Greta Thunberg ein ziemlich risikofreies Engagement lebt.
Das würde ich tatsächlich nicht als Botschaft des Films einordnen, weil Hilda beispielsweise auch, unsere Fridays for Future Aktivistin aus Uganda, ihre Bewegung überhaupt erst wegen Greta gegründet hat. Greta war für sie ein Vorbild und auch eine Motivation, das in ihrem Land auch zu machen. Aktivismus in, sagen wir mal, westlichen, europäischen, privilegierten Ländern ist nicht weniger wertvoll, nur weil es hier weniger gefährlich ist.
Aus dem Off sind nur Rayen, Hilda und Pepper zu hören. Haben die drei das, was sie sagen, auch selbst geskriptet?
Nein, das waren spontane Interviews. Wir haben uns immer sehr viel Zeit genommen für diese Interviews und haben dann natürlich auch den Film nochmal den Protagonisten zukommen lassen, bevor er jetzt hier auf Max Opus läuft. Ich kann aber auch sagen, dass alle drei Protagonisten keine Änderungswünsche mehr hatten, sondern den Film einfach so abgenickt haben, wie wir ihn gemacht haben.
Sie haben mir gesagt, für diesen Film ist sehr viel recherchiert worden. Nachdem Sie nun die drei Protagonistinnen gefunden hatten, haben Sie sich da in den Verlauf dessen, was passieren wird, begeben? Oder hatten Sie schon vorher eine klare Planung? Was also war tatsächlich Ihr Anliegen, Ihr Ziel dieses Films?
Ich glaube, wir hatten zu Beginn der Dreharbeiten, zu Beginn der Produktion ein paar Fragen. Und auf diese Fragen haben wir Antworten gesucht. Aber für uns war es auch wichtig, da ganz unabhängig und ohne Agenda in diese Dreharbeiten reinzugehen, sondern einfach die Sachen so darzustellen, wie sie eben sind. Das heißt, wir hatten ganz, ganz viele Fragestellungen und Ideen, wie Sachen wohl aussehen.
Zum Beispiel?
Und haben uns dann total, wir haben uns gefragt, was ist dieser Einfluss von Aktivismus, von modernen Aktivismus auf das Leben junger Menschen? Was müssen sie dafür auch aufgeben? Was müssen sie bezahlen dafür? Und das ist, glaube ich, etwas, was auch für jeden individuell anders ist. Da kann, glaube ich, kein Artikel wirklich viel helfen. Das ist für Hilda auch wieder ganz anders als für Pepper.
Sie haben Fridays for Future angesprochen. Sie gehören selbst zu dieser Generation. Nun habe ich im Abspann gelesen, es gibt ein dreiköpfiges Produzententeam, zu dem Sie auch gehören. Sagen Sie mir bitte, wie haben Sie das gestemmt?
Der volle Credit dafür geht an Ansgar Wörner und Johannes Schubert, meine zwei produzentischen Partner sozusagen, die mit unglaublich viel Energie und Leidenschaft dieses Projekt vorangetrieben haben. Und dieser Film ist ein Resultat von einem wahnsinnig gut funktionierenden Team, das alles gegeben hat, um diesen Geschichten eine Plattform zu geben.
Am Ende des Films erfahren die Zuschauer, was aus den dreien geworden ist. Und trotzdem habe ich gedacht, es ruft nach einer Fortsetzung.
Wir schauen mal, ob wir das finanziert bekommen. Aber wir sind gerade schon in Vorbereitung für ein anderes Projekt. Aber Da der Film jetzt ja gerade seine digitale Premiere feiert, haben wir heute mit allen dreien telefoniert und sind eigentlich in einem täglichen Austausch.
Sagt Franz Böhm über seinen Dokumentarfilm Dear Future Children beim Max Ophüls Filmfestival in Saarbrücken im Wettbewerb und damit dort auch uraufgeführt. Toi, toi, toi und vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Sie hören die Kultur vom Tag und haben seit März vielleicht selbst Bilder von menschenleeren Orten gemacht, um zu dokumentieren, wie es war, das Jahr 2020 ohne Passanten oder Touristen und um sich weiterhin die Frage zu stellen, was sind diese Orte eigentlich ohne uns? Nicht fotografiert, sondern gemalt hat solche Szenarien Giorgio De Chirico vor Pi mal Daumen 100 Jahren. Nun zeigt die Hamburger Kunsthalle viele seiner Bilder.
Es ist verrückt, wie sehr die aktuelle Situation den Blick auf die Bilder verändert. Auf Bilder, die von der Kunstgeschichte längst zu Ikonen verklärt und millionenfach in Büchern, auf Plakaten und Postkarten vervielfältigt wurden, die man durch und durch zu kennen meint und die Kuratorin Annabel Görgen-Lammers in dem großen Ausstellungssaal auf freistehenden, nachtblauen Wandelementen präsentiert.
Es sind eben diese weiten, leeren, unglaublich verführerisch sonnenbeschienenen Plätze mit tiefen, langen Schatten wie ein italienischer Nachmittag, in dem alles ruhig ist und still ist und man auf eine ruhige Piazza guckt. Und gleichzeitig hat De Chirico so komponiert, dass mit dieser Schönheit und diesem Verführerischen auch etwas Unheimliches, etwas Merkwürdiges, etwas Rätselhaftes transportiert wird.
Dieses Unheimliche überlagert jetzt alles. Plötzlich werden De Chiricos leere Plätze zu unseren leeren Plätzen und Straßen, mitsamt den zutiefst verunsichernden Gefühlen von Stillstand und unsichtbarer Bedrohung. Ausgelöst wird dieses Unbehagen durch die Bildräume des Malers, die keinerlei Halt bieten. Da kippen Perspektiven, es gibt unterschiedliche Fluchtpunkte und die langen Schatten der immer wieder auftauchenden Arkadengänge stimmen nie überein mit der Zeit, die die Uhren an den Häuserfronten angeben.
Das heißt, er zeigt dort eine ewige Gegenwart, das Gefühl, dass es keine Perspektive im Raum gibt, obwohl sie doch scheinbar so da ist, und keine Perspektive in der Zeit gibt, obwohl sie doch scheinbar tickt, aber die Uhren stehen still. Und dieses Gefühl hat tatsächlich eine unglaubliche Aktualität im Moment für viele Menschen, dass man sich in dieser Gegenwart eingeschlossen fühlt und sie anfängt zu reflektieren und in dieser Gegenwart den Blick auf das Gegenwärtige lenkt und im Gegenwärtigen, im Alltäglichen, und das ist das, was De Chirico daraus macht, etwas anderes erkennt als das Banale.
Giorgio De Chirico gilt damit als Wegbereiter der Surrealisten. Seine metaphysischen Bilder entstanden zwischen 1909 und 1918, also im Angesicht eines wachsenden europäischen Militarismus, dem Ersten Weltkrieg und der spanischen Grippe. 1888 in Griechenland geboren, lebte der Kosmopolit in Mailand, Florenz und München, wo sein Bruder Musik studierte und er selbst Nietzsche, Böcklin und Klinger entdeckte, deren Einflüsse in Kabinetten rund um den zentralen Ausstellungssaal dokumentiert werden. In Paris, inmitten der künstlerischen Avantgarde, entwickelte De Chirico dann seine amoderne Bildsprache. Und die chronologische Hängung zeigt, wie er sie stetig weiterentwickelte. Wie neben die antiken Skulpturen Gummihandschuhe oder Artischocken die Plätze füllen und im Ersten Weltkrieg große Gliederpuppen, Symbol für den Menschen als fremdbestimmtes Wesen. Annabel Görgen-Lammers:
Es geht ihm nicht um Formspiele, es geht ihm um Erkenntnis. Erkenntnis durch Kunst. Und er versucht, durch seine Kompositionen Kunstwerke zu schaffen, die dem Betrachter etwas Neues über die eigene Realität offenbaren.
Auf solche Offenbarungen stößt man bereits am Eingang zur Ausstellung. Eingeschickt nach einem Aufruf der Kunsthalle in den sozialen Medien hängen dort zahlreiche Fotografien von leeren Plätzen aus aller Welt, die jegliches vertraute Maß und alle bisherigen Erfahrungen sprengen.
Die ähnlich leer, verführerisch, neu, merkwürdig und gleichzeitig auch unheimlich wirken, weil sie uns ja erzählen, dass der Stadtraum heute auf einmal auch ein potenziell gefährlicher geworden ist. Und das ist bei De Chirico genauso. Die Bilder sind ganz klar komponiert. Man scheint alles im Griff zu haben und gleichzeitig transportieren sie eine Stimmung, die zeigt, nee, wir haben nicht alles im Griff.
Der Künstler, der sich mehrfach der Einberufung zum Militär entziehen konnte, überlebte den Ersten Weltkrieg nervenkrank in einem Militärhospital in Ferrara. Dort überstand er auch die spanische Grippe, an der sein engster Freund und Förderer Guillaume Apollinaire starb. Nach dem Krieg brach de Chirico mit seiner metaphysischen Malerei, die den Höhepunkt seines Werks bildet. Einer Malerei, die rätselhaft und schön und sehr melancholisch daran erinnert, das Hier und Jetzt nicht als banale Selbstverständlichkeit zu begreifen, sondern als außerordentlich, weil vergänglich. Was die gelungene Ausstellung so unerwartet aktuell macht und die Bilder so berührend. Und, so die Kuratorin,
vielleicht ist das ja auch ein Ansporn für uns, dass man merkt, was machen wir denn mit diesem Eingeschlossensein in der Gegenwart, wo wir ja derzeit wieder keine zeitliche und auch keine räumliche Perspektive haben. De Chirico hat es enorm kreativ zu nutzen gewusst.
Annette Schneider über De Chirico magische Wirklichkeit. Von morgen bis zum 25. April in der Hamburger Kunsthalle. Morgen ist wie immer das Stichwort für die Kulturpresseschau. Heute hat sie Burkhard Müller-Ulrich gemacht.
Was den Presseschauer mit der Jägerin verbindet, ist die sportliche Anstrengung, in schwierigem Gelände etwas zu entdecken, was sich versteckt und womöglich flüchtig ist. Ein Gedanke, eine Formulierung. Und ja, hier ist von einer Jägerin die Rede, weil Wiebke Hüster in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Pirsch und Gams und Forstverwaltung schreibt. Eine feuilletonistische Kuriosität ist die Artikel allemal, aus dem man erfährt, dass Gämsen eine dicke Herzwand haben und einen Puls von bis zu 200, wenn sie mit 50 Stundenkilometern bergab schießen. Apropos Schießen, das tun eben doch nur die Jäger. Auf den Unterschied zwischen der Jagd einerseits und einem Kampf zwischen Gleichen andererseits hat José Ortega y Gasset hingewiesen, belehrt uns die Autorin, der es jedoch eigentlich um etwas ganz anderes geht, und zwar den sinkenden Gamswildbestand in Deutschland. Die Verwaltung der bayerischen Staatsforsten hat nämlich in manchen Regionen, etwa im Chiemgau und im Berchtesgadener Land, Gamswild ganzjährig zur Bejagung freigegeben, mit dem Argument, anders seien die für die Lawinenprävention so wichtigen Wälder nicht vor zu viel Verbiss durch die Gämsen zu schützen. So warnt Hüster vor der mancherorts drohenden Gamsausrottung, weil moderne Jäger dem scheuen Wild nicht nur waffentechnisch überlegen sind, sondern mit allradgetriebenen Geländewagen und Seilbahnen gar nicht riskieren, in jenen Zustand zu gelangen, der traditionelle Waldleute und Presseschauer gleichermaßen zu befallen pflegt: Erschöpfung. Doch diese Erschöpfung ist gar nichts gegen jene gesamtgesellschaftliche im Zusammenhang mit Corona. Jetzt kommt es noch einen Tick doller. Andreas Rosenfelder setzt sich in der Welt mit der von Wissenschaftlern, Aktivisten und Journalisten beworbenen Initiative mit dem Titel No Covid auseinander. Ein Heilsversprechen, das in einer von der Krise zermürbten Gesellschaft auf fruchtbaren Boden fällt, wie er schreibt. Was aber bedeutet diese Forderung eines Herabsenkens der Infektionen auf den Nullwert in Europa konkret? Laut Rosenfelder liefe das hinaus auf eine dauerhafte Einteilung der Welt in grüne und immer wieder neu aufflackernde rote Zonen, in welchen die Bewohner dann jeweils eingesperrt wären. Eine Dystopie aus einem Science-Fiction-Film, wenn man nicht an die Ära der eisernen Vorhänge zurückdenkt. Nun, genau daran denkt man unwillkürlich und macht sich klar, dass solche Pläne in Deutschland so absurd und irreal nicht sind. Und so fragen wir uns, wenn es Tag wird, wo wir Licht zu finden vermögen, um es mit einer ab sofort weltberühmten Gedichtzeile einer neuen Lichtgestalt der Lyrik zu sagen, der 22-jährigen Amanda Gorman, die der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten literarischen Glanz verlieh, was von so gut wie allen Feuilletons so intensiv gewürdigt, nein, gefeiert wird, dass wir hier 10 Presseschauen bräuchten, um mit dem Enthusiasmus der Kollegen Schritt zu halten. Rüdiger Schaper teilt im Tagesspiegel mit, was an der Dichterin und ihrem 6-Minuten-Vortragsopus wichtig ist. Sie ist schlicht brillant in ihrem gelben Pradamantel, mit dem leuchtend roten Haarreif, den runden goldenen Ohrringen und dem Ring mit dem Vogel im Käfig. Den feinen Schmuck hat ihr Oprah Winfrey geschenkt. Sie sei die jüngste in der langen Reihe der Poet Laureates bei der Inauguration eines neuen Präsidenten, lässt Schaper wissen, während Sandra Kegel in der FAZ betont, dass diese Reihe mit nur 2 Vorgängern und einer Vorgängerin gerade nicht lang ist. Auch unbekannt, wie Schaper schreibt, ist die Poetin nach Auskunft von Kegel keineswegs. Die Poetry Foundation, so etwas wie der Gotha der amerikanischen Lyrik, listet sie seit mehreren Jahren. Jedenfalls passt sie perfekt zu beiden, wie die FAZ-Expertin feststellt. Die jüngste, die je bei einer Amtseinführung sprach, zum ältesten amerikanischen Präsidenten, der als Kind gestottert und sich das mit Hilfe von Gedichten abtrainiert haben will, während auch Amanda Gorman als Kind eine Sprachbehinderung hatte. Amerikanischen Journalisten erzählte sie, diese Störung habe sie überhaupt erst zur Lyrik geführt.
Burkhard Müller-Ulrich mit seiner Kulturpresseschau. Das war Fazit mit Gabi Wurtke.